ARD Sounds.
Hallo, ich bin Katja Heinen, ich bin Journalistin und Radiomoderatorin.
Und ich bin Claudio Thunsdorf, Kriminalpsychologe und operativer Fallanalytiker beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
Also ein echter Profiler, mit dem ich unter einem Dach lebe. Denn in dem Haus, in dem meine Familie und ich wohnen, ist vor 2 Jahren auch Claudio eingezogen. Seitdem habe ich mehr vom Arbeitsalltag eines Profilers mitgekriegt, als ich mir je hätte vorstellen können. Daran wollen wir euch in diesem Podcast teilhaben lassen. Wir sprechen über herausragende Kriminalfälle, darüber, wie Profiler Tatorte analysieren, über die Psyche von Opfern und Tätern und über Verhaltensweisen, die uns skurril oder grausam erscheinen und oft nur schwer nachzuvollziehen sind.
Die aber für mich einen ganz normalen Arbeitsalltag darstellen. Also, lass uns loslegen.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Tür an Tür mit einem Profiler. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Uns gibt's ab heute jeden zweiten Donnerstag exklusiv in ARD Sounds und dann immer eine Woche später überall, wo ihr Podcasts hört. Und heute, da werden wir erstmal besprechen, wie man Profiler wird und was man da genau alles macht. Und dann uns anhand eines konkreten Falls gemeinsam anschauen, wie Profiling funktioniert. Und das machen wir mit dir, Claudio, zusammen. Schön, dass du Zeit gefunden hast und uns in dieser und hoffentlich noch viel mehr weiteren Folgen an der Arbeit eines Profilers teilhaben lässt.
Hallo Katja, ich freue mich auch hier zu sein. Neben mir liegt übrigens meine Hündin Mila, also wenn ihr irgendwie ein komisches Geräusch hört oder so, dann kommt es von ihr.
Ja, und Mila hat, ich bemühe mich das jetzt mal neutral zu formulieren, bestimmte Eigenheiten. Zum Beispiel verteidigt sie deine Wohnung, sobald ich den Fuß über die Schwelle setze, als wäre ich ein Einbrecher. Und das, obwohl sie mich jetzt schon 2 Jahre kennt. Wenn ich ihr im Treppenhaus begegne, ist alles okay. Und sobald ich sitze, ist sie auch friedlich.
Ja, dann ist ja eigentlich kein Problem. Du musst halt einfach nur während der Podcast-Aufzeichnung ruhig bleiben und dich nicht bewegen. Dann wird es auch nicht eng für dich.
Ja, super. Also wenn ich ein bisschen verkrampft klinge, dann wisst ihr, woran das liegt. Aber okay, ich bin selbst schuld. Du hast, als du vor 2 Jahren die Dachgeschosswohnung hier besichtigt hast, um sie zu mieten, erwähnt, dass du einen Hund hast. Ich habe auch einen und dachte, ja, es passt ja super, können wir uns gegenseitig aushelfen. Hab mir Mila aber vor deinem Einzug nicht angeschaut.
Ja, siehst du mal, das war nicht der einzige strategische Fehler, den du gemacht hast. Du hast auch eine Anzeige bei ImmoScout gestartet. Und dann machst du einen Besichtigungstermin aus mit zum Beispiel mir und hast keine Ahnung, wer da eigentlich mit dir später in der Wohnung steht, auch allein mit dir ist und eigentlich machen kann, was er will.
Im Nachhinein hast du natürlich recht, aber ganz ehrlich, man kann ja auch nicht immer das Schlimmste vermuten. Das ist doch ziemlich unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Und du hattest am Telefon bei unserem Vorgespräch wirklich auch nicht gewirkt wie ein Triebtäter.
Naja, ich meine, wer wirkt schon am Telefon wie ein Triebtäter? Ja? Man kann ja jetzt nicht sagen, dass sie eine bestimmte Stimme oder eine bestimmte Art haben. Also ich habe das ja jetzt auch nicht erfunden. Es gab ja tatsächlich den Fall, dass ein Mann, der auch ein Serientäter war, auf Wohnungsanzeigen von Frauen reagiert hat, in Frankfurt und auch in anderen Städten, die ihm dann die Wohnung gezeigt haben und er hat die Gelegenheit genutzt und die betäubt und vergewaltigt. Ja. Aber das können wir gerne nochmal in einer anderen Folge besprechen. Aber jetzt schon mal vorab an alle Frauen, die uns jetzt hören. Bitte, wenn ihr eine Wohnung vermieten wollt, nicht einfach wildfremde Männer reinlassen, auch wenn die sympathisch wirken, wenn ihr alleine seid. Das Gleiche gilt auch, wenn ihr eine Wohnung mieten wollt. Geht am besten nicht alleine, sondern geht in Begleitung. Und wenn das nicht möglich ist, dann sagt wenigstens irgendjemand Bescheid, dass ihr euch danach nochmal telefonisch meldet oder sichert euch irgendwie ab.
Okay, also ich gebe mich hier geschlagen. Ich habe damals wirklich einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Trotzdem schön natürlich, dass alles gut gegangen ist und du eingezogen bist. Sonst gäbe es auch diesen Podcast nicht. Denn vorher war mir gar nicht klar, wie viele Verrückte hier draußen rumlaufen. Ich dachte immer, Rheinland-Pfalz gehört zu den sichersten deutschen Bundesländern. Hier passiert nicht viel.
Ja, das stimmt ja auch. Also das ist das drittsicherste Bundesland in Deutschland, direkt nach Bayern und Baden-Württemberg. Aber nicht alles landet in der Presse und deswegen ist derjenige, der damit nichts zu tun hat, auch nicht mit diesen Taten so konfrontiert.
Ja, und manchmal, das muss man jetzt einfach mal sagen, sind deine Geschichten natürlich ganz schön heftig, aber zugegebenermaßen auch super spannend. Lass uns mal über deinen ungewöhnlichen Job sprechen. So wie ich dich privat erlebe, klar, du diskutierst gerne, das machen wir, glaube ich, beide ganz gerne. Wir können uns da richtig die Köpfe heiß reden. Aber grundsätzlich bist du für mich ein Mensch, der eigentlich durch nichts aus der Ruhe zu bringen ist. Ich habe dich, glaube ich, in den 2 Jahren, die wir jetzt unter einem Dach wohnen, noch nie ja, so laut oder wütend erlebt, dass du aus der Haut fährst. Muss man so eine ganz tiefe innere Gelassenheit mitbringen, wenn man so einen heiklen Job machen will wie Profiler?
Oh, ich weiß nicht. Also eine gewisse Gelassenheit ist, glaube ich, generell nicht schlecht und in dem Fall natürlich auch gut zu gebrauchen. Aber wenn es so um die wirklichen Eigenschaften geht, die man so als Profiler, als Fallanalytiker benötigt, dann ist es eher so Durchhaltevermögen, eine hohe Frustrationstoleranz und auch ganz wichtig, eine stabile Psyche. Weil die Geschichten, die man liest und die Bilder, die man sieht und die können schon auch außergewöhnlich grausam sein. Und von besonderer Bedeutung ist es dann aber, gut im Team arbeiten zu können. Also ja, wenn man nicht zu haben ist für gute, schlüssige Argumente, wenn man so sein Ding durchziehen will, dann ist man da völlig fehl am Platz. Also Einzelkämpfer und Egozentriker haben eigentlich keine Chance in der operativen Fallanalyse. Sprich beim Arbeiten als in Anführungszeichen Profiler.
Ja, und du magst den Begriff Profiler auch nicht.
Ich weiß, nee, auf gar keinen Fall.
Genau. Wir haben ihn trotzdem für den Podcast gewählt, weil man sich da eher was drunter vorstellen kann, als wenn man sagt, ein operativer Fallanalytiker.
Obwohl ich hart gekämpft habe, aber du hast gewonnen.
Ja. Berechtigt, berechtigt. was hast du denn gegen den Begriff?
Ja, das ist so ein amerikanischer Begriff, der unter Fachkollegen eben auch nicht gern verwendet wird und auch häufig mit falschen Vorstellungen einhergeht. Also aus Film und Fernsehen zum Beispiel, wo dann der Profiler an den Tatort kommt, bisschen in der Luft rumschnuppert und sagt, der Täter war 23 Jahre alt, hatte rote Haare, spielt gerne Tennis und wohnt in der Birkenstraße 18. So, und das ist natürlich alles andere als richtig.
Ich dachte, so geht's.
Ja.
Aber es gibt nur wenige, muss man sagen. Es sind um die 50 Profiler in Deutschland, die bei den Landeskriminalämtern und beim Bundeskriminalamt angestellt sind.
Ja, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber es sind natürlich wenige, weil es kleine Einheiten sind und meistens nur eine Einheit pro Bundesland.
Aber es ist super schwer, da reinzukommen.
Ja, ist auf jeden Fall.
Kann ich einfach sagen, nach dem Abi, oh, ich werde Profiler.
Nein, es ist auf jeden Fall ein langer Weg. Also in der Regel werden auch Polizeibeamten später operative Fallanalytiker. Dafür muss man eben erstmal Polizist, Polizistin werden, also das Studium absolvieren, viele Jahre Berufserfahrung haben, viele Jahre auch Berufserfahrung haben als Ermittler in einem Morddezernat, um dann schlussendlich mit der Erfahrung, die man dort gesammelt hat, eine der wenigen Stellen zu bekommen als operativer Fallanalytiker, wenn gerade eine ausgeschrieben ist. Und dann startet dort nochmal die Ausbildung mehrmodulig, die dann im BKA angeboten wird. Parallel dazu macht man viele Hospitationen, nimmt an vielen Fallanalysen teil und tauscht sich aus. Und das braucht dann einige Zeit und auch ein paar Jahre, bis man dann sozusagen ein gestandener Fallanalytiker oder Analytikerin ist.
Aber dir war es ja offensichtlich anders. Du bist ja Psychologe von Hause aus.
Ja, genau. Bei mir war das anders, es gibt eigentlich nicht den festen Weg für einen Psychologen, operativer Fallanalytiker zu werden. Das ist nicht möglich, gerade weil Psychologen keine Polizisten sind. Es gibt aber tatsächlich Fallanalyseeinheiten, die auch Psychologen mit ausbilden, weil sie Interesse an dieser zusätzlichen Expertise haben. Also, weil ein Psychologe natürlich noch mal ein bisschen was mit einbringt, was jetzt zum Beispiel Persönlichkeit oder psychische Störungsbilder oder ähnliches sozusagen betrifft. Nicht, dass die Polizisten nicht auch könnten, aber es ist eben bereichernd, wenn unterschiedliche Expertisen gemeinsam an eine Fallanalyse machen, weil unterschiedliche Aspekte und Perspektiven damit einfließen.
Das heißt, es gibt so wenige Psychologen wahrscheinlich auch deutschlandweit, die letztlich als Profiler arbeiten, dass es für dich wirklich wie so ein Sechser im Lotto war, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also selbst mit meiner Vorerfahrung in der Polizeipsychologie und der forensischen Psychologie heißt es noch lang nicht, dass man jetzt dieses Glück hat und dann auch zur Stelle sein kann, wenn gerade diese Stelle ausgeschrieben ist. Und bei mir ist es ja nicht nur die operative Fallanalyse, sondern ich bin ja noch in der Analysegruppe und der Verhandlungsgruppe tätig, sozusagen als Einsatz- und Ermittlungspsychologe.
Lass uns da nochmal, weil das jetzt die erste Folge des Podcasts ist, kurz drüber sprechen. Ich kann mir vorstellen, das wird nämlich in der einen oder anderen Folge auch nochmal auftauchen. Also diese Analysegruppe, da geht es um die Gefährlichkeitseinschätzung von Tätern, Gefahreneinschätzung insgesamt. Das heißt, was sind so typische Fälle, die bei dir, bei euch auf dem Schreibtisch landen?
Also was bei uns auf dem Tisch landet, sind Erpressung, Amokandrohung, Bombendrohung, Morddrohung und ähnliches. Also
und du oder ihr müsst dann sagen, ja, das ist eine Gefahr oder das muss man nicht ernst nehmen.
Also genau.
Ich hätte da totale Angst, dass ich daneben liege, wenn es zum Beispiel eine Bombendrohung gibt und sage, das ist ein Fake und dann explodiert die Bombe trotzdem.
Ja gut, wir treffen die Entscheidung ja nicht leichtfertig und immer zu mehreren und immer unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Standards und dem Teamansatz, also immer mindestens 2 bis 3 Personen.
Also von daher ist die Verantwortung zumindest verteilt auch, ne?
Ja. Ja, vor allen Dingen, eine alleine hat ja kein Regulativ. 2 bis 3 Personen haben unterschiedliche Perspektiven und so kann man auf eine ganz andere Art nochmal die Bedrohung auch analysieren.
Du arbeitest außerdem noch für die Verhandlungsgruppe. Mit wem müsst ihr da Verhandlungen führen?
Auch da sind wir immer eine Gruppe und die Aufgaben sind verteilt. Wir fahren zum Beispiel zu Einsätzen wie jetzt bei Suizidversuchen, wenn jemand auf der Brücke steht, bei Verbarrikadierungen, wenn sich jemand in seiner Wohnung verbarrikadiert hat und droht, jemand anders oder sich umzubringen, bei Geiselnahmen, Erpressung und Entführung.
Das war mir übrigens überhaupt nicht klar, bevor ich mit dir unter einem Dach gelebt habe, dass du auch angeklingelt wirst, wenn sich jemand versucht umzubringen. Was hat denn das LKA mit Suizidvorhaben zu tun? Das ist ja keine Straftat.
Nee, aber es ist trotzdem Aufgabe der Polizei, weil es geht ja darum, den Menschen auch vor sich selbst zu schützen. Also Eigen- und Fremdgefährdung möglichst zu verhindern, dass der Mensch sich selbst gefährdet, indem er sich zum Beispiel versucht zu suizidieren. Das ist auch Aufgabe der Polizei. Deswegen spricht auch immer bei solchen Fällen immer ein Polizeibeamter. Ich stehe dann entweder dabei, coach den Polizeibeamten, schätze die Person ein, die auf der Brücke steht, wie ernst das zu nehmen ist, ob der springt oder nicht springt und so weiter.
Auch hier stelle ich mir das richtig heftig vor. Im Zweifel, ja, musst du stundenlang mit jemandem sprechen, beziehungsweise coachst den Polizisten, der mit dieser Person spricht. Ihr baut ein Verhältnis zu diesem Menschen auf.
Ja.
Geht ja nicht anders.
Ja, wenn er es zulässt natürlich. Nur.
Und wenn ihr Pech habt, springt er trotzdem. Ich könnte es nicht so einfach wegstecken.
Naja, also wie gesagt, erstens sind wir ein Team. Im Team lässt sich sowas immer besser verarbeiten als alleine. Und schlussendlich ist es immer noch der Entschluss der Person, ob sie springt oder nicht. Also wir können Brücken bauen und Türen öffnen, damit die Person sich das nochmal anders überlegt. Und sich selbst vielleicht nochmal eine Chance gibt. Aber wenn die Person trotzdem entscheidet zu springen, dann müssen wir das akzeptieren. Der Mensch ist ja kein Roboter, bei dem man nur bestimmte Knöpfe drücken muss, damit er irgendwie macht, was man will. Das heißt, wir können uns sagen, wir haben alles getan, was wir konnten, damit derjenige sich es vielleicht nochmal anders überlegt. Und wenn er sich es nicht anders überlegt, springt er. Es ist schlussendlich seine Entscheidung.
Boah, mich würde das trotzdem wahnsinnig belasten, muss ich sagen. Aber vermutlich ist es so ein bisschen wie bei einem Arzt, wenn der nicht lernt, das persönliche Schicksal seiner Patienten nicht zu seinem eigenen zu machen, dann kann er den Job nicht mehr ausführen.
Genau.
Ich denke, gerade über diese Tätigkeit als Verhandler, was zum Beispiel Erpressung und Geiselnahmen betrifft, werden wir in diesem Podcast noch sprechen. Lass uns aber erstmal mit klassischem Profiling anfangen.
Also du meinst mit einer operativen Fallanalyse?
So würdest du es nennen. Genau. Die meisten von uns haben ja die Vorstellung, die wir vom Fernsehen kennen, aus irgendwelchen Krimiserien, das, was du vorhin schon angesprochen hast. Ja, da schlüpft ein besonders mental begabter Ermittler in den Kopf eines Serienmörders. Er spürt dann quasi, wie tickt der und welche Tat wird er als nächstes begehen und dann schlägt die Falle zu. Du hast ja vorhin schon gemeint, das ist super weit weg von eurem Arbeitsalltag.
Weiter kann es nicht entfernt sein. Also eine Person alleine kann schon gar keine Fallanalyse machen. Da sind mindestens immer 4 erfahrene, extra ausgebildete Polizisten und je nachdem noch ein Psychologe mit dabei, die nach einem bestimmten Verfahren arbeiten. Und das ist weit entfernt von Hellsehen, Intuition, Wahrsagen oder irgendwie Ähnliches. Da geht es stark darum, sehr detailliert und analytisch vorzugehen und wie gesagt, hat nichts mit Spüren oder Ahnen zu tun.
Lass uns mal ganz praktisch das nachvollziehen. Ich hatte dich gebeten, weil es ja in unserem Podcast um wahre Kriminalfälle geht, lass uns mal einen echten Tatort anschauen, wie er sich dir und deinen Kollegen klassischerweise darbietet. Mhm. Und dann versuchen wir mal gemeinsam Schritt für Schritt nachzuvollziehen, wie ihr da arbeitet, wie ihr eine Idee bekommt, wie der Täter ticken könnte. Du führst uns da jetzt durch. Ich sage, welche Rückschlüsse ich ziehe. Ihr könnt alle zu Hause natürlich auch gerne mit überlegen. Und am Ende sagst du uns, wer der Täter wirklich war. Okay?
So machen wir es. Auf jeden Fall. Was aber noch im Vorfeld irgendwie erwähnt werden muss, wir machen jetzt natürlich keine richtige Fallanalyse. Die braucht natürlich eben die Expertise und viele Wochen oder viele Tage zumindest mal. Aber wir fangen schon mal damit an, die richtigen Fragen zu stellen. Und das am besten anhand einer realen Tat. Und die Tat ist ein Doppelmord. Der hat sich im Jahr 2000 ereignet in einem kleinen Ort im Westerwald und stellt sich wie folgt dar.
Der Tatort. Es ist ein ungewöhnlich kühler Morgen im März, als Nina wie immer kurz nach 8 das Auto vor dem Mehrfamilienhaus parkt, in dem ihre Tante Erika eine Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss bewohnt. Seit längerem schon kümmert sie sich um die Pflege der 83-Jährigen, wäscht sie morgens und abends vorm Zubettgehen. Ein wenig wundert sie sich, dass die Rollläden noch alle runtergelassen sind. Hat ihr Cousin Marco etwa verschlafen? Ihr Cousin wohnt nämlich immer noch bei seiner Mutter. Nina öffnet die Wohnungstür und macht das Licht an. Sie registriert, dass die Tür, nur zugeschnappt und nicht wie sonst, doppelt abgeschlossen ist. Als sie in den Flur tritt, durchfährt sie ein eisiger Schreck. Die Schlafzimmertür ist offen. Auf dem Boden liegt ihre Tante Erika, noch im Nachthemd, völlig leblos. Nina traut sich nicht, ihre Tante anzufassen. Sie hat nur einen Gedanken: Ich muss Hilfe holen. Sie eilt zum Festnetztelefon im Wohnzimmer, ergreift in Panik den Hörer, will den Notruf wählen. Aber sie zittert dabei so stark, dass ihr der Hörer aus der Hand und der Akku herausfällt. Nina dreht sich um ihn aufzuheben, und erstarrt. Auf dem Sofa liegt bäuchlings Marco, ihr Cousin, bis auf seine Socken nackt und ebenfalls völlig leblos. Alles um ihn herum ist voller Blut. Nina hat jetzt nur noch einen Gedanken: Raus hier. Sie rennt aus der Wohnung, klingelt beim Nachbarn Sturm. Als der öffnet, stößt sie nur noch die beiden Sätze hervor: Wir brauchen einen Arzt und die Polizei.
Boah, was ein Albtraum. Du denkst an nichts, willst dich wie jeden Morgen um die Pflege deiner alten Tante kümmern. Und dann findest du nicht nur sie tot vor, sondern auch noch dein Cousin in einer Blutlache liegen.
Ja, unvorstellbar. Ja. 10 Minuten später waren dann die Einsatzkräfte vor Ort. Aber da war eigentlich schon klar, dass jede Hilfe zu spät kommt. Aber lass uns mal weiterhören, damit wir die Informationen kriegen, die wir für eine Tatortanalyse brauchen.
Die Polizei zählt bei Marco 13 Platzwunden am Kopf. Dazu mehrere Stiche und Schnittverletzungen im Bereich von Brustkorb, Rücken, Hals und Gesicht. Am Penis von Marco finden sich Spuren seines eigenen Spermas. Marco ist, wie der Hausarzt der Familie den Polizisten erzählt, homosexuell. Seine Mutter Erika wusste das. Die beiden hatten, wie der Hausarzt erzählt, ein gutes Verhältnis zueinander. Bei Erika können die Beamten keine Schnittverletzungen feststellen. Stattdessen hat sie 4 Platzwunden am Kopf und Würgemale am Hals. An den stecknadelkopfgroßen Blutungen im Bereich ihrer Augen kann der Gerichtsmediziner schon am Tatort erkennen, dass die 83-Jährige an den Folgen der Luftnot gestorben ist. Während neben Erikas Leiche kein Blut zu sehen ist, finden sich im Wohnzimmer zahlreiche Blutspuren. Spritzer an den Wänden, Blut, das ins Sofa eingedrungen ist, Blut auf dem Boden. An einigen Stellen hat offensichtlich jemand versucht, das Blut wegzuwischen, es dann aber aufgegeben. Ansonsten ist das Wohnzimmer und auch die restliche Wohnung ordentlich aufgeräumt. Es riecht allerdings nach Alkohol. Und bei der Blutuntersuchung des Opfers stellt sich heraus, dass Marco einen Restalkoholgehalt von knapp 3 Promille im Blut hat. Allerdings stehen keine Flaschen und benutzten Gläser herum. Nur im Spülbecken in der Küche steht noch ein nasser, offensichtlich ausgespülter Aschenbecher. Im Waschbecken im Badezimmer sind, wenn man mit der Lupe schaut, kleine Reste von Blutspritzern erkennbar. Der Klodeckel ist hochgeklappt.
Und jetzt, Katja, sag mir, wie alt war der Täter, welche Haarfarbe hat er und vor allen Dingen welche Hobbys?
Du machst Witze, oder?
Auf jeden Fall. Ja, aber so mal ganz spontan, was glaubst du, was kann man jetzt schon über den Täter sagen?
also jetzt schon sagen, naja, also A, dass er gewalttätig war natürlich und B, würde ich davon ausgehen, dass es auf jeden Fall ein Mann war.
Okay, ist ja auch naheliegend, weil bei solchen körperlichen Gewalttätigkeiten sind es ja auch meistens Männer und man braucht ja auch ein bisschen mehr Kraft, um jemanden niederzuschlagen, niederzustechen und zu erwürgen. Okay, dann wäre ja die nächste Frage, wie ist der Täter überhaupt in die Wohnung gekommen?
Ja, also es wurde ja gesagt in dieser Tatortbeschreibung, dass die Tür nur eingeschnappt war und nicht abgeschlossen. Und da hatte sich diese Nichte ja auch drüber gewundert, Nina.
Ja, genau. Also wenn es sonst an keinen Fenstern und vielleicht anderen Eingängen irgendwelche Spuren gibt, dass da jemand gewaltsam eingedrungen ist oder auch hätte zum Beispiel durch die offene Terrassentür kommen können, dann können wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass entweder die Tür offen stand oder er hereingelassen wurde. Und so rein wahrscheinlich lässt man die Haustür eher nicht offen. Das heißt, der hat vermutlich geklingelt und wurde reingelassen.
Ja.
Und das würde uns ja wieder die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, die könnten sich gekannt haben oder es war jemand, der dort geklingelt hat, mit der Absicht, ein Verbrechen zu begehen. Vielleicht einen Raubmord. Er klingelt, getarnt als irgendwie ein Verkäufer, verschafft sich, als die Tür aufgeht, Zutritt zur Wohnung, stummt vielleicht die ältere Dame zur Seite, kommt rein, bringt alle beide um, räumt dann die Wohnung leer und flüchtet.
Naja,
was
aber
spricht da dagegen?
Da war ja quasi nichts davon die Rede, dass irgendwas fehlt.
Ja.
Und es war ja sogar erwähnt, dass die Wohnung aufgeräumt war, dass noch nicht mal Gläser und Flaschen rumstanden.
Okay, und auch nicht Schränke durchsucht wurden, keine Wertgegenstände entwendet wurden, alles noch da war, der Geldbeutel war noch da, die Wertgegenstände, die so üblicherweise im Haus rumliegen, waren auch noch da. Dann fragt man sich, warum hätte er das machen sollen, ohne dann dem eigentlichen Ziel zu folgen, nämlich zu rauben.
Mhm.
Also können wir sagen, okay, ein Raubmord ist jetzt nicht so naheliegend.
Nee, überhaupt nicht.
Dann wäre die Frage, der hat sie reingelassen? Das Opfer hat den Täter oder die Täter reingelassen. Und wie ging es dann weiter, wenn wir uns jetzt den Tatort angucken?
Die Täter? Gehst du davon aus, dass es auch zwei sein können?
Nee, ich gehe weder davon aus, dass es einer war, noch dass es zwei waren, sondern ich halte beides für möglich. Bisher. Aber
okay.
Wir können ja mal gucken.
Ich hätte nie im Leben daran gedacht, dass es zwei sein können, aber okay.
Ja. Und ich glaube, das ist so eine Grundregel, die man sich auch immer wieder bei Analysen vorhalten muss, ist, dass man immer noch weiter drüber nachdenkt, was hätte noch sein können und nicht einem bestimmten Plan folgt, weil man so intuitiv denkt, das war bestimmt so. Und es geht immer irgendwie darum, Ansatzpunkte zu finden, Beweise oder Indizien dafür zu finden, dass es eher so oder eher so war.
Okay.
Und möglicherweise kann man das auch nie ausräumen. Vielleicht in unserer Folgeanalyse stellen wir fest, wir können es nicht sagen, ob es einer oder zwei war. Dann müssen wir aber weiterhin immer darüber sprechen, dass es der Täter oder die Täter waren.
Okay, aber ein Mann auf jeden Fall plus
ja,
eine
plus
unbekannte
unbekannt.
Person,
ja.
Falls vorhanden. Wobei es wurde ja gesagt, dass Marco nackt war und Sperma am Penis hatte.
Genau, da sprichst du einen Punkt an, einen wesentlichen Punkt an. Wieso sollte er nackt sein, nur mit Socken angezogen? Jemand die Tür aufmachen? Ja, da muss ja wahrscheinlich die Tür geöffnet worden sein, die Personen kamen rein und dann wird irgendwas passiert sein. Es sei denn, wir finden jetzt irgendwelche Hinweise darauf, dass ein Sexualverbrechen stattgefunden hat oder dass er sozusagen gezwungen wurde, sich auszuziehen, was ja auch noch ginge.
Ja, aber wieso soll er dann Sperma am Penis
genau.
haben? Ja.
Das heißt, und genau so
hat ja irgendeine Form von intimem Verkehr oder wie auch immer vorher stattgefunden.
Exakt, genau. Also wir grenzen jetzt immer weiter ein. Wir wissen jetzt, da wird jemand gewesen sein, den oder mehrere. Wir sprechen jetzt in Folge nur noch von einer Person, damit es nicht so mühsam ist. Also er hat die Person reingelassen. Es hat irgendwie eine Art von Intimität stattgefunden. Das wissen wir bis jetzt, weil er hat sich entkleidet oder wurde entkleidet. Es gibt Sperma auf dem Penis. Das heißt, es muss irgendwie irgendwas vonstatten gegangen sein in sexueller Hinsicht.
Ja. War vielleicht sein Liebespartner.
War möglicherweise sein Liebespartner oder was hätte es noch sein können?
Ja, was könnte es noch sein? Einfach, keine Ahnung.
Eine spontane Bekanntschaft.
Callboy.
Ja, ein Callboy vielleicht. Ja, wer weiß. Es gibt ja auch Prostitution, vielleicht war es ein Prostituierter, das wissen wir ja alles nicht. Wir wissen nur, dass Intimität stattgefunden hat. So. Und wir wissen was noch, dass er mit mehreren Messerstichen und schweren Kopfverletzungen tot auf der Couch lag.
Ja.
Können wir da vielleicht noch was ableiten?
Naja, also der Täter muss äußerst brutal gewesen sein.
Ja.
Zumal er ja dann auch noch die Mutter von Marco, die alte Frau, erwürgt hat.
Ja. Und da wissen wir auch nicht, hat er das davor oder danach gemacht. Die Frage ist auch, ist das überhaupt von so großer Relevanz? Wir wissen, er war äußerst skrupellos, rücksichtslos, empathielos, in der Tat erkennbar, gewalttätig. Und bei Menschen, die solche Gewalttaten begehen, haben wir häufig in der Vergangenheit schon dann so Polizeiauffälligkeiten wie jetzt Gewaltdelikte oder Sexualdelikte, Hausfriedensbruch, solche. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht gering, dass derjenige schon mal polizeilich in Erscheinung getreten ist.
Dafür spricht ja vielleicht auch, dass er versucht hat, die Spuren zu verwischen. Also er hat ja diese Blutspur versucht wegzuwischen oder diesen Aschenbecher auszuwaschen, wo die vielleicht vorher Kippen geraucht hatten. Das heißt, vielleicht hatte er schon mal was gemacht und wusste deshalb, ich habe da DNA.
Absolut.
Muss aufpassen wegen DNA.
Ja, absolut. Kann gut sein, kann aber auch nicht sein, weil wir wissen ja inzwischen alle, auch der noch keine Straftat begangen hat, dass man am Tatort in der Regel DNA hinterlässt und dass man Fingerabdrücke und so weiter. Also das wissen wir ja alle, aber es ist schon auch sehr naheliegend, dass er da möglicherweise in irgendeiner Art und Weise Erfahrungen hatte. Und was aber noch viel mehr sich schlussfolgern lässt, ist, dass er überhaupt den Nerv hatte, nach einem Doppelmord noch seine Spuren zu verwischen.
Ja,
weil das spricht ja schon für eine Stressresistenz. Der ist nicht kopflos aus der Wohnung gerannt, um möglichst schnell den Tatort zu verlassen, weil er was getan hat, was ihn schockiert, sondern er hat das getan, hat festgestellt, oh, jetzt möchte ich aber im besten Falle nicht von der Polizei erwischt werden, also gucke ich mal, was ich noch an Spuren verwischen kann. Hat es aber nur schlecht gemacht, also das Blut hat er ja nicht vollkommen wegbekommen.
Ja, es war einfach zu viel.
Es war einfach zu viel und dann hat er ja vermeintlich, stellt sich dann später noch bei der Rechtsmedizin raus, auch noch den Aschenbecher in die Toilette gekippt und ausgewaschen, also den Inhalt des Aschenbechers, und hat so mehr schlecht als recht seine Spuren verwischt und dann die Wohnung erst verlassen. Das heißt, wir haben einen relativ stressresistenten, empathielosen Täter, der möglicherweise männlich ist, in irgendeinem vielleicht lockeren oder festeren Beziehungsverhältnis oder Bekanntheitsverhältnis zu dem männlichen Opfer steht, auch intim wurde, das heißt möglicherweise bisexuell oder homosexuell ist und der maximal skrupellos vorgeht.
Könnte man was über das Alter des Täters sagen?
Alter des Täters ist immer schwierig. Ich meine, das kennt man ja so aus Filmen, wo es dann heißt, der ist 32 Jahre alt, hat rote Haare, ja, und so. Das ist sehr schwer zu sagen. Bei einem gewissen Maß an planerischem Vorgehen, also auf so eine, wenn man so auf eine Art Erfahrung zurückschließen kann, dann ist es wahrscheinlich deswegen, weil der Täter ein bisschen älter ist, sich also besser auskennt, schon mehrmals geübt hat und dann weiß, was er tut. Aber das ist auch sehr schwierig. Das Alter tatsächlich zu bestimmen, ist herausfordernd und wenn, dann überhaupt nur in der Range möglich. Also so zum Beispiel könnten wir jetzt gemeinsam überlegen, was Sinn macht und unter Berücksichtigung aller anderen Umstände, die wir jetzt nicht diskutieren, dann eine Range legen. Jetzt zum Beispiel von 16 bis nach oben hin offen.
Weil
aber halt
einfach bestimmte körperliche Kraft
braucht, genau,
das so, haben musste, um zum Beispiel jemanden zu erwürgen. Ne?
Genau.
Ich glaube, dazu braucht man auch richtig
dazu
viel Kraft.
Dazu braucht man Kraft und da muss man auch ausdauernd sein, da muss man länger würgen, als die meisten Menschen denken. Und das heißt so, da würde man so 16 bis 60 sagen. So. Oder halt entweder zu alt und nicht stark genug oder halt zu jung und nicht stark genug.
Okay, und du würdest jetzt irgendwie davon ausgehen, dass Täter und Opfer den Abend miteinander verbracht haben, vielleicht was getrunken haben, sodass die Tat auch unter Alkoholeinfluss stattfand, dass der Täter vielleicht gar nicht mehr so klar im Kopf war?
Oder? Ja, ich würde sagen, der Alkoholkonsum ist ja nachgewiesen, jetzt zumindest vom Opfer. Das stand unter Alkoholeinfluss, hier war es 3,0 Promille, also irgendwas mit 3 Promille. Das ist ja schon eine hohe Promillezahl, was auch übrigens auf meistens einen regelmäßigeren Konsum hinweist. Aber der Täter war ja klar genug, um Spurenverwischungsaktionen durchzuführen, möglicherweise die Rollläden außenrum von der Wohnung noch zuzumachen und die Tür hinter sich zu schließen, als er gegangen ist. Deswegen war der schon noch zurechnungsfähig. Aber möglicherweise war er durch den, wenn er selbst Alkohol konsumiert hat, halt leichter erregbar, impulsiver und ist deswegen möglicherweise unter anderem schneller ausgerastet. Wenn er das denn ist. Also.
Die Frage ist natürlich schon, warum Markus Mutter auch sterben musste. Also ob einfach das ein Täter war, der so viel Spaß am Töten hatte.
Wäre jetzt eine These, dann würdest du ja sozusagen einen Täter bevorzugen, der tötet des Tötens willen. Das gibt es äußerst selten. Meistens sind es Verdeckungstaten, die nach dem sexuellen Missbrauch, der Vergewaltigung oder was auch immer, halt verhindern sollen, dass derjenige auffliegt.
Okay.
Die Täter, die töten aus der Lust des Tötens heraus, sind sehr, sehr selten. Und dieses impulsive Bild, das wir da jetzt sehen und dass es auch gleich zwei sind, würde jetzt nicht den direkten Hinweis darauf geben. Vorsichtig ausgedrückt. Also ich glaube, jede Art von Spekulation ist schwierig. Was wir zusammenfassend sagen können, ist, es wird höchstwahrscheinlich ein männlicher Täter sein, weil er ja viel Kraft gebraucht hat, um zu töten. Es wird möglicherweise auch jemand gewesen sein, der in einem irgendwie gearteten Verhältnis zum männlichen Opfer stand, weil der eben nackt war und auch Sperma am Penis hatte. Es wird auch jemand sein, weil er mit dieser radikalen Gewalt vorgegangen ist, der möglicherweise schon Gewalt erfahren ist, also Vorstrafen hat wegen Gewalt- und Sexualdelikten. Ja. Und es ist von der Tat her eher eine impulsive Tat, weil er eine große Spurenlage hinterlassen hat. Hätte er geplant, hätte er vieles von dem verhindern können.
Okay.
Hätte er ja anders töten können, um nicht so eine Spurenlage zu hinterlassen. Auch das Verletzungsbild macht eher den Eindruck, als wäre es eine impulsive Tat gewesen. Und aufgrund der homosexuellen Neigung von dem Opfer gehen wir auch davon aus, dass der Täter dann eben auch ein Mann war.
Also auch genau. Homosexuell war.
Auch homosexuell oder bi war. Ich meine, wir haben jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Ja? Wir sind jetzt Lichtjahre entfernt von einer Fallanalyse.
Was würdet ihr da noch machen? Also das eine, was wir jetzt gemeinsam gemacht haben,
genau.
Das schon. Und wie ging es dann weiter?
So würden wir gar nicht anfangen, sondern wir sind jetzt quasi so in der Mitte eingestiegen, haben uns mal angeguckt, wie sieht der Tatort aus und was könnte man für Fragen stellen. In Wirklichkeit würden wir das erstmal aufteilen in so die kriminaltechnischen Befunde am Tatort, also die Spurenlage. Wie sieht's aus mit Blutverteilungsmustern, mit Fingerabdrücken, mit DNA-Spuren und vielem anderen. Dann das Opferbild, was hat das Opfer für eine Persönlichkeit, wie verhält sich die so normal, ist sie eher zurückhaltend oder aggressiv, ist sie impulsiv oder vorsichtig, wie verhält sie sich normalerweise in ihrem Umfeld. Dann würden wir noch die rechtsmedizinischen Befunde durchforsten und analysieren, also wie ist das Verletzungsbild und uns noch viele, viele weitere zur Verfügung stehende Unterlagen der Ermittlungen anschauen, Vernehmungen und so weiter und so fort, um dann gemeinsam, meistens sind es so 3 bis 5 Tage, eingesperrt in einem Raum, die Tathergangsrekonstruktion vorzunehmen, also uns die Frage zu stellen, wann ist was wie passiert, welche Motive könnten dahinter stehen und welches Profil hat vielleicht auch der Täter, um dann mit dem Ziel, Ermittlungshinweise zu generieren, wo man den Täter finden könnte.
Also ich lege mich jetzt einfach mal fest,
mach das.
Ohne 5 Tage eingesperrt gewesen zu sein.
Sehr gut.
Der Täter war schwul, hatte eine Liebesbeziehung zu Marco.
Okay.
Und dann hat Marco gestanden, dass er fremdgegangen ist oder die Beziehung beenden möchte. Und dann ist der Täter völlig ausgerastet.
Okay, also sehr mutig von dir. Ja.
Ich habe ja nichts zu verlieren.
Du hast nichts zu verlieren, genau. Ja, dann lass uns doch einfach mal schauen, ob deine Vermutungen stimmen. Und wir lösen jetzt mal auf. Und nur schon mal vorab, der Täter war jetzt kein Unbekannter für die Polizei.
Der Täter. Thorsten ist 22 Jahre alt, als er das erste Mal eine Frau vergewaltigt. Der Sex mit seiner Frau füllt ihn nicht mehr aus, seit sie zusammen ein Baby haben. Der Gedanke an ein sexuelles Abenteuer in seinem Auto wird immer übermächtiger. So übermächtig, dass er beschließt, nach einem Disco-Besuch eine Anhalterin mitzunehmen und mit ihr, anstatt in die nahegelegene Stadt zu fahren, in einen einsamen Feldweg abzubiegen. Als sich die 24-Jährige wehren will, hält er ihr ein Teppichmesser an den Hals. Er vergewaltigt sie und bietet ihr danach eine Zigarette an. Dann bringt er sie zurück mit dem Auto in die Stadt und bittet sie unterwegs flehentlich, ihn nicht zu verpfeifen, weil er verheiratet sei und ein Kind habe. Sie geht schließlich doch zur Polizei. 4 Tage später stehen Polizisten vor seiner Tür und verhören ihn. Thorsten hat jetzt ein Ermittlungsverfahren am Hals. Er wird allerdings nicht direkt festgenommen. Schon 4 Wochen später begeht Thorsten die nächste Vergewaltigung. Wieder nimmt er eine Anhalterin mit. Wieder fährt er mit ihr auf einen abgelegenen Feldweg. Dieses Mal ist das Mädchen erst 14, hat noch keinerlei sexuelle Erfahrungen gemacht. Als sie merkt, dass er sie nicht nach Hause fährt, sondern in den Feldweg abbiegt, versucht sie aus dem Auto zu fliehen. Doch er verriegelt die Tür. Sie hat keine Chance, ihm zu entkommen. Auf ihr Weinen und ihre Schmerzensschreie reagiert er kaum, fordert immer nur noch mehr von ihr. Doch auch dieses Mal lässt Thorsten sein Opfer wieder gehen. Nach der Tat fährt er sie nach Hause, droht ihr aber, er würde mit ein paar Freunden zurückkommen, wenn sie ihn verpfeift. Doch die Mutter der 14-Jährigen merkt direkt, dass etwas mit ihrer Tochter nicht stimmt. Noch in der Nacht verständigt sie die Kriminalpolizei. Am Tag drauf wird Thorsten dann endgültig festgenommen.
Also ich muss jetzt hier nochmal reingehen und kurz unterbrechen. Es ist doch so, wenn nach der ersten Vergewaltigung die Polizei vor der Tür gestanden hat und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet hat, wieso haben die ihn dann nicht gleich festgenommen?
Naja, im Nachhinein ist es halt schwierig zu beurteilen, ne? Seine erste Tat war 1984, also schon über 40 Jahre her. Und ein Ermittlungsverfahren wird dann eröffnet, wenn es einen hinreichenden Tatverdacht gibt. Für einen Haftbefehl braucht es einen dringenden Tatverdacht.
Also dringend heißt, er ist sehr wahrscheinlich der Täter. Aber ganz ehrlich, es gab ja sogar die betroffene Frau, die er vergewaltigt hat, die ihn identifizieren konnte. Ich wüsste also nicht, warum es nicht hätte möglich sein sollen, ihn in Untersuchungshaft zu stecken. Ein DNA-Abgleich von den Spuren, die er am Opfer hinterlassen hat, hätte ja auch nochmal als Beweis dienen können. Oder war das damals noch nicht möglich?
1984, also das Jahr, in dem die erste Tat passiert ist, war genau das Jahr, in dem man entdeckt hat, dass sich Menschen anhand ihrer DNA unterscheiden lassen. Aber das war erstmal eine reine Laborentdeckung. Erst 85, 86, also 1 bis 2 Jahre später, hat man das dann in Kriminalfällen angewendet. 84 noch nicht. Aber für einen Haftbefehl muss mindestens ein anderer Haftgrund hinzugekommen, wie Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, Beeinflussung von Zeugen oder Beweisen, oder es muss die Gefahr weiterer Straftaten bestehen, bevor man jemand in Untersuchungshaft steckt. Das hat der Richter in dem Fall offensichtlich nicht gesehen. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch, weil er Frau und Kinder hat und jetzt erstmal möglicherweise auch gar nicht so den Eindruck vermittelt hat, dass er so eine Tat erneut begeht. Ob das richtig war oder nicht, darüber kann man sich natürlich streiten.
Nee, ich finde, darüber kann man sich gar nicht streiten, weil er hat danach ja wieder eine Straftat begangen.
Genau, aber das weiß man eben vorher nicht.
Nee, aber...
Vorher hat er nur kleine Delikte begangen, die auch keine sexuellen Komponente hatte. Wie jetzt Fahren ohne Führerschein oder kleinere Diebstähle.
Ja, trotzdem. Ich finde es krass. Du begehst eine Vergewaltigung. Es gibt eine Frau, die vergewaltigt wurde. Sie kann dich identifizieren. Und du wirst nicht in Untersuchungshaft gesteckt.
Ja, aber wie gesagt, wir waren nicht dabei.
Ich möchte vor allen Dingen gar nicht dran denken, was das für das Leben der 14-Jährigen und für ihre zukünftigen Beziehungen bedeutet hat. Wie sollst du jemals eine normale, zärtliche Beziehung zu jemandem entwickeln, wenn der erste Sexualkontakt deines Lebens eine Vergewaltigung ist?
Ja, das steht natürlich außer Frage. Und wie man auch leider feststellen muss, war das nicht das letzte Mal, dass Thorsten eine Frau vergewaltigt hat. Hören wir uns mal noch seine weiteren Geschichten an.
Wegen zweifacher Vergewaltigung wird Thorsten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Während der Haft verhält er sich mustergültig, zeigt Reue und holt seinen Hauptschulabschluss nach. Deshalb kommt er nach 2 Jahren und 8 Monaten auf Bewährung frei. Insgesamt 3,5 Jahre soll seine Bewährungszeit dauern. In dieser Zeit soll er beweisen, dass er sich in die Gesellschaft integrieren kann, ohne wieder straffällig zu werden. Doch Thorsten kann erstmal nicht richtig Fuß fassen. Seine Ehe geht in die Brüche. Er jobbt als Kraftfahrer, verliert aber immer wieder seine Stellen. Zwei Jahre nach der Haftentlassung zieht er wieder in seine Heimat, den Westerwald, zurück. Dort scheint es bergauf zu gehen. Er findet einen Job als Kraftfahrer und eine feste Freundin. Aber auch sie kann sein Verlangen nach Sex nicht stillen. Und so schlägt Thorsten in Neuwied erneut zu. Er steigt als Anhalter bei zwei Frauen ins Auto, bedankt sich höflich. Nach einigen Minuten zückt er dann ein 30 cm langes Messer, reißt die Beifahrerin an den Haaren nach hinten und hält ihr das Messer an den Hals. Dann zwingt er beide Frauen in einem Waldstück anzuhalten, sich auszuziehen und vergewaltigt sie. Jede von ihnen zittert um das eigene Leben und das der Freundin. Und so lassen sie alles über sich ergehen. Danach fährt Thorsten die Frauen in deren Auto nach Hause zurück. Auch hier droht er, seine Freunde würden vorbeikommen und die beiden umbringen, sollten sie zur Polizei gehen. 3 Monate später dann die nächste Tat in Koblenz. Dieses Mal nimmt er wieder zwei junge Frauen als Anhalterin mit, bedroht sie mit einem Messer und vergewaltigt sie. Stundenlang zwingt er die beiden 18-Jährigen dann, voller Todesangst neben ihm nackt im Auto zu sitzen und führt mit ihnen Smalltalk. Schließlich lässt er sie aussteigen, befiehlt ihnen, ihre Lederjacken über den Kopf zu ziehen, sich auf den Boden zu legen und zu warten, bis er weggefahren ist, was sie auch tun. Wenige Tage später begeht Thorsten dann seine 7. Vergewaltigung. Dieses Mal ist es eine Staubsaugervertreterin, die ahnungslos an seiner Haustür klingelt. Er bittet sie rein, überwältigt sie, vergewaltigt sie und zwingt sie danach, sein Geschirr in der Küche zu spülen. Die 24-Jährige hat Angst, dass er sie nicht gehen lässt, behält aber trotz ihrer Verzweiflung einen klaren Kopf und trickst ihn aus. Sie schlägt ihm vor, einen Kaufvertrag für einen Staubsauger zu unterzeichnen, dann hätte er doch schwarz auf weiß, dass es ein rein dienstlicher Kontakt wäre. Das tut Thorsten und lässt sie frei. Die Staubsaugervertreterin geht mit dem unterschriebenen Vertrag direkt zur Polizei. Kurz darauf wird Thorsten festgenommen.
Man muss sich mal klar machen, wie viel Leid dieser Mann über 7 Frauen gebracht hat. Nach seiner ersten Haft wegen zweifacher Vergewaltigung hat er noch 5 weitere Frauen vergewaltigt und sicherlich bei allen bleibende psychische Schäden hinterlassen.
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Also die Außendienstmitarbeiterin zum Beispiel, die hat natürlich ihren Beruf aufgeben müssen, weil sie sich natürlich nach der Tat nicht mehr getraut hat und auch nicht mehr in der Lage dazu sah, jetzt allein fremde Wohnungen aufzusuchen. Also ich meine, nichts ist mehr verständlich als das. Die anderen Frauen, die litten unter Albträumen, Angstzuständen. Eine davon musste auch in der Folgezeit zur Behandlung in eine psychosomatische Klinik. Also ich meine, es steht außer Frage, dass das schwere Traumata verursacht, ja.
Was ich eben auch komisch finde, ist sein Verhalten nach der Tat. Er bietet seinen Opfern eine Zigarette an, führt Smalltalk mit ihnen. Die Staubsaugervertreterin lässt er sein schmutziges Geschirr spülen. Das ist doch irgendwie alles völlig absurd, oder?
Ja, auf jeden Fall ist es absurd. Aber sicherlich hat ihn das auch einfach nicht interessiert. Und er war sich auch der Konsequenzen für das Opfer offensichtlich gar nicht bewusst. Oder es war ihm halt auch einfach egal. Der ein oder andere Täter hatte ja zudem auch noch die Vorstellung, dass das Opfer das letztlich gar nicht so schlimm fand, was er da getan hat. Oder noch viel perverser, dass sie sogar Gefallen daran gefunden haben könnte, die Person. Und deswegen, was natürlich völlig abwegig ist, aber in der Fantasie des Täters durchaus bestehen kann. Und dann kann so ein Täter natürlich auch durch seine ausgelebten Dominanzgefühle oder seine sich immer weiter entwickelnden Dominanzgefühle danach auch noch so zu so Sachen zwingen, wie jetzt das Geschirr abzuspülen oder ne, solche Dinge zu tun, um das Opfer dann noch weiter zu erniedrigen und unter Kontrolle zu halten. Im Endeffekt geht es ihm darum, seine eigene Befriedigung zu bekommen und egal wie und in einigen Fällen sicherlich auch darum, absolut Macht auszuüben. Und ob er das jetzt darüber macht, dass er sie vergewaltigt oder darüber, dass er sie danach noch zu anderen Dingen zwingt, ist natürlich ein ähnliches Motiv. Ne?
Ja, aber ich frage mich schon, wie jemand so wenig seine eigenen Triebe steuern und so empathielos sein kann wie Thorsten. Hat ja nur sich selber im Blick gehabt, ja, seine eigene Befriedigung. Was ist über seine eigene Geschichte bekannt?
Naja, er war ein Kind einer alkoholkranken Mutter. Der Vater war Fernfahrer und meistens eben nicht zu Hause. Die Mutter hing, weil sie ja Alkoholikerin war, die meiste Zeit in Kneipen rum, sie nicht um ihre Familie gekümmert. Zwischendrin war die auch einfach mal 2 Jahre weg. Thorsten selbst war von Anfang an in der Förderschule, hat dann bis zu seinem ersten Aufenthalt im Gefängnis auch als Lagerarbeiter mal gearbeitet. Das hat aber auch nicht lange durchgehalten. Also ganz ehrlich, das war zwar eine furchtbare Kindheit, aber das entschuldigt halt natürlich nicht seine Taten.
Nee, natürlich nicht. Nicht jeder mit einer so schlimmen Kindheit wird zum Vergewaltiger. Aber natürlich kann das schon ein Stück weit seine Empathielosigkeit mit erklären. Wie viele Jahre musste Thorsten für die 5 weiteren Taten denn in den Knast?
7 Jahre.
Nur 7 Jahre für das, was er 5 weiteren Frauen angetan hat?
Also du tust gerade so, als hätte ich ihm die 7 Jahre gegeben, aber das ist natürlich nicht der Fall, das macht immer noch das Gericht. Und ein Gerichtsurteil in Frage zu stellen, ist natürlich dann immer noch mal was anderes, was er aber bis zu dem Zeitpunkt noch nicht getan hatte. Er hatte eben noch niemand ermordet.
Ja, was sich dann aber ja später offensichtlich auch geändert hat, wenn ich mich an die Tatortbeschreibung mit den beiden Mordopfern ganz am Anfang erinnere.
Absolut, lass uns mal die Geschichte von Thorsten chronologisch weiterverfolgen.
Nach seiner Haft wohnt Thorsten erst bei seiner Mutter. Dann zieht er mit einer Frau zusammen, die 3 Kinder mit in die Beziehung bringt und die er per Kontaktanzeige kennengelernt hat. Dass er in Haft war und warum, verschweigt er ihr. Kurz darauf ist sie von ihm schwanger und die beiden heiraten. Thorsten gründet eine Spedition, fährt selbst weite Strecken und stellt Fahrer ein. Zwischendurch vergnügt er sich mit Prostituierten. Er ist kaum zu Hause, seine Frau mit den inzwischen 4 Kindern völlig überfordert. Nach einem weiteren Kind geht die Ehe in die Brüche. Thorstens Frau hat inzwischen von seiner kriminellen Vergangenheit erfahren und es gibt nur noch Streit. Thorsten hat zudem seine Spedition an die Wand gefahren und zieht aus dem gemeinsamen Haus aus in eine eigene Wohnung. Er steht wieder mal vor dem Nichts. Job weg, Beziehung am Ende. Was bleibt, ist sein sexuelles Verhalten. Prostituierte zu besuchen kann er sich aber finanziell nicht mehr leisten. Deshalb kommt er auf die Idee, auf Kontaktanzeigen zu antworten und sich so kostenlose sexuelle Erlebnisse zu verschaffen. Und beim Blick auf die Kontaktanzeigen hat er noch eine weitere Idee, wie es wohl wäre, Sex mit einem Mann zu haben. Zwar hat er sich öffentlich bislang immer negativ über Homosexuelle geäußert, aber irgendwie reizt ihn das jetzt doch. Jedenfalls wäre das ein neues Erlebnis, das er bislang noch nicht hatte und mit dem er seine sexuellen Erfahrungen erweitern könnte.
Ja, und jetzt lass mich raten, so kam der Kontakt zu Marco zustande. Marco hatte eine Kontaktanzeige aufgegeben.
Exakt. Marco war, wie wir vorhin gehört haben, schwul und was übrigens auch alle in seinem Umfeld wussten. Er hatte 2 längere Beziehungen hinter sich und war eben auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Fühlt sich nach der Trennung von seinem langjährigen Partner irgendwie einsam und hatte deshalb auch begonnen, vermehrt Alkohol zu trinken und eben eine Annonce in die Zeitung zu setzen.
Und was ist dann passiert, als sie sich getroffen haben? Also ich meine, das Endergebnis kennen wir ja,
ja.
Aber was ist passiert, dass es dahin kommen konnte?
Also das weiß man nicht genau. Thorsten hat später, als er verhört worden ist, so widersprüchliche Aussagen gemacht. Er hat erzählt, er hat sich erstmal eine halbe Flasche Cognac zu Hause einverleibt, um sich auf sein erstes homosexuelles Erlebnis irgendwie vorzubereiten. Die Mutter von Marco, Erika, hat dann irgendwie Thorsten begrüßt, als er bei denen zu Hause ankam. Und die Mutter ist dann alleine ins Schlafzimmer zurückgegangen und die beiden Männer haben dann wohl geredet und es kam zum Oralverkehr zwischen den beiden, auch wenn Thorsten das wohl bestritten hat.
Lässt sich das nachweisen?
Ja, nicht immer, aber die Möglichkeit besteht schon durchaus, zum Beispiel durch einen Abrieb in der Mundhöhle.
Was hat Thorsten behauptet?
Thorsten hat behauptet, dass er nie homosexuellen Geschlechtsverkehr wollte und dass Marco ihn am Telefon versprochen hätte, er würde eine Sexpartnerin für ihn organisieren und die dann beide beim Sex filmen. Diese sei aber nicht erschienen. Komischerweise hat er stundenlang dann tatsächlich auch dort auf diese angebliche Sexpartnerin gewartet. Stattdessen hat sich dann Marco ihm genähert und hat ihn dann versucht, mit dem Messer dazu zu zwingen, mit ihm Sex zu haben.
Und dann hat er ihm ja eine über die Birne gegeben.
Genau, und das war dann seine Argumentation. Er hat gesagt, das wollte er sich nicht gefallen lassen. Deswegen hat er ihm erst die Bierflasche über den Kopf gezogen und dann ihm das Messer entwendet und sich dann mit dem Messer zur Wehr gesetzt.
Das heißt, also Notwehr quasi
genau.
Von seiner Seite.
Und er hat natürlich auch gesagt, dass er sich an Details aber überhaupt gar nicht mehr erinnern kann.
Natürlich.
Und dann hätte angeblich die Mutter von Marco plötzlich im Wohnzimmer gestanden. Er hätte dann Panik bekommen und sie im Affekt erwürgt. Was dann noch weiter passiert ist, kann er sich auch nicht mehr dran erinnern. Also kurz zusammengefasst, er hat sich eigentlich nur gewehrt, weil man ihn sexuell nötigen wollte.
Und den Rest hat er vergessen.
Und den Rest hat er vergessen.
klang für das Gericht wahrscheinlich nicht besonders glaubwürdig.
Nein. Da war ja auch die Aussage des ehemaligen Lebenspartners von Marco, dass der extrem friedlich und ein gutmündiger Mensch gewesen sei, selbst auch wenn er Alkohol getrunken hat. Und aus irgendeinem Grund muss es nach 5 Stunden Gesprächen, gemeinsam trinken, rauchen und einvernehmlichen Sex also dann irgendwie dazu gekommen sein, dass Thorsten in Rage geraten ist und dann eben mit einem stumpfen Gegenstand auf Marco eingeschlagen hat, im Anschluss auf ihn einsticht. Warum er das gemacht hat, dazu hat er sich nie geäußert.
Krass. Und er hat dann tatsächlich versucht, diese Spuren zu beseitigen.
Nee, erstmal, die Mutter hätte gar nicht bei ihnen im Wohnzimmer stehen können, weil der Weg vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer der Mutter zu weit ist und die gehbehindert war. Das heißt, sie hat sie auch mit Gehhilfe nicht geschafft. Und die Mutter selbst lag ja im Schlafzimmer. Das heißt, Thorsten hat auf jeden Fall die Mutter in ihrem Schlafzimmer umgebracht.
Gezielt
aufgesucht. Und um seine Tat zu verdecken, weil er wusste, die Mutter war die Einzige, die ihn noch gesehen hatte. Zuerst auf den Boden zu stoßen, mit dem Kopf mehrmals auf den Boden zu schlagen und dann zu erwürgen.
Und dann hat er versucht, die Spuren zu verwischen.
Genau, und dann hat er angefangen zu versuchen, die Spuren zu beseitigen, das Blut wegzuwischen, die Kippenstummel, das Klo runterzuspülen, den Aschenbecher auszuwaschen und seine Hände auch zu waschen, was er eben nicht auf dem Schirm hatte. Dass er hatte sich auch verletzt bei der Auseinandersetzung, dass ganz kleine, feine Blutspritzer von ihm am Waschbecken noch zu finden waren, was natürlich nochmal mehr
eine heftige Beweislast war, weil dann konnte man ja eine DNA-Untersuchung machen.
Ja, exakt.
Wie ist die Polizei ihm denn auf die Spur gekommen? War das über diese Blutspritze, über die DNA?
Im Endeffekt war es, wie wir auch vorher schon analysiert hatten, so, dass man erstmal geschaut hat, mit wem hat er als letztes Kontakt. Man vermutet ja, und dazu kamen wir ja auch, dass es jemand aus dem Bekanntenkreis sein muss, irgendwie flüchtig oder schon länger andauernd. Und dann hat man die Anrufliste von Marco überprüft und da fand sich die Nummer von Thorsten dann.
Und der war ja polizeibekannt. Also
und der war polizeibekannt.
Lag das nahe, dass der vielleicht jetzt noch mehr auf dem Kerbholz hat.
Exakt.
Also echt krass, muss ich sagen, auch wie falsch das Bild sein kann, dass man von so einem Täter hat. Also ich war mir wirklich sicher, das war, wenn es kein Raubüberfall ist, ein Mord im homosexuellen Milieu, dass dieser Mensch vorher keinerlei homosexuelle Vorerfahrung hatte und stattdessen 7 Frauen vergewaltigt hatte. Also auf die Idee wäre ich nicht im Traum gekommen.
Das ist genau der Punkt. Wir springen viel zu schnell zu einer Annahme, halten auch an der fest, weil wir uns das andere Motiv oder was auch immer gar nicht vorstellen können.
Und deshalb hilft es euch, glaube ich, wenn ihr im Team arbeitet.
Deswegen hilft es uns im Team arbeiten.
Weil man sich da gegenseitig hinterfragen kann.
Genau, ja? Und vor allen Dingen auch dieses ganz klare und strukturierte Vorgehen hilft dann natürlich auch, eben diese Falle nicht zu tappen. Und eine Möglichkeit, aber das ist ja auch nur hypothetisch, ist, dass er sozusagen seine Homosexualität nur heimlich ausleben wollte. Seine Frau zum Beispiel fand Homosexuelle peinlich. Das heißt, vielleicht war es für ihn einfach auch eine Imagefrage. Und dann kam es zu dieser Auseinandersetzung, möglicherweise genau deswegen. Und um sicherzustellen, dass ihn niemand als homosexuell bezeichnet, hat er dann einfach die beiden Menschen umgebracht. Aber das ist jetzt ja nur hypothetisch.
Ich hoffe jetzt mal sehr, dass Thorsten inzwischen nicht wieder frei rumläuft.
Nein, in dem Fall jetzt hat er natürlich lebenslänglich gekriegt mit anschließender Sicherungsverwahrung.
Eine letzte Frage habe ich noch. Marco und Erika wohnten ja in einem Mehrfamilienhaus. Das heißt, es gab auch Wohnungsnachbarn. Hat denn da keiner was mitgekriegt? Das Ganze ist ja sicherlich nicht völlig lautlos abgegangen.
Doch, doch. Die Nachbarin hat was mitgekriegt und hat das auch der Polizei berichtet, nachdem sie befragt wurde. Es war eine alte Dame, die darüber gewohnt hat und die ist nachts wach geworden von Aufprallgeräuschen, die sie gehört hat und auch noch Geräusche wie so stumpfe Schläge. Sie berichtete zumindest, dass es nach dumpfen Schlägen klang. Die hat es dann ihrem Lebensgefährten am nächsten Tag erzählt und auch gesagt, dass sie sich Sorgen gemacht hat und später mal nach der Erika schauen wollte, mal runtergeht und bei ihr an der Wohnungstür klopft.
Boah, da fragt man sich natürlich auch, hätte man Marco oder vielleicht zumindest noch Erika retten können, wenn die Nachbarn nachts etwas unternommen hätten.
Ja, wobei etwas unternehmen Würde da mehr bedeuten, sofort die Polizei rufen, lieber einmal zu viel als zu wenig und weniger selber runtergehen, um zu gucken, weil wir können uns vorstellen, was der Täter gemacht hätte, wenn jetzt auch noch jemand bei ihm vor der Tür gestanden wäre.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu betonen an dieser Stelle. Nicht den Helden oder die Heldin spielen, sondern einfach die Polizei anrufen. Aber auch solche ungewöhnlichen Geräusche nicht einfach ignorieren und bis zum nächsten Morgen warten.
Genau so ist es.
Claudio, das war super spannend, fand ich. Danke für diesen Einblick in einen Job, den ersten von hoffentlich vielen. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Dreifachmord, der sich im letzten Jahr in Weitefeld, einem kleinen Ort im Westerwald, ereignet hat und der die Menschen in diesem ja so idyllischen Dorf eigentlich über Monate hinweg in Angst und Schrecken versetzt hat.
Und uns vor viele psychologische und kriminalistische Herausforderungen gestellt hat.
Ich bin sehr gespannt.
Ein spannender Fall.
In diesem Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, ohne dessen Unterstützung dieser Podcast nicht möglich wäre. Das war die erste Folge des SWR-Podcasts Tür an Tür mit einem Profiler. Uns gibt's jeden zweiten Donnerstag und eine Woche vorher exklusiv in der ARD Sounds App. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter und abonniert unseren Podcast und schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes.
Tür an Tür mit einem Profiler. Ein Podcast des SWR.
Und wenn ihr noch mehr Lust auf True Crime habt, dann hier noch eine persönliche Podcast-Empfehlung von mir. Hört doch mal rein in den Bayern 3 True Crime Podcast. Bayern 3 Moderatorin Lea Geishauser spricht da gemeinsam mit Strafverteidigerin Jana Jürgen über wahre Kriminalfälle aus Deutschland und die zugrunde liegenden Gerichtsprozesse. Und ich finde, die beiden machen das ausgesprochen sympathisch und kompetent. Und wann es eine neue Folge von Bayern 3 True Crime gibt, das könnt ihr euch ganz leicht merken, nämlich genau an den Donnerstagen, an denen es keine Folge von uns gibt. Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.